sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Wort, das über diesem ganzen Gottesdienst steht, ist auch der Predigttext, mit dem wir das Thema dieses Gottesdienstes Leid in Beziehung setzen wollen. Wir wollen hören als Predigttext noch einmal auf Psalm 37, den Vers 5. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird es wohl machen. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird es wohl machen. Amen. Nur mal still werden und beten. Lieber Herr Heiland, du schenkst uns dieses Wort für diesen Tag. Du schenkst uns dieses Wort für unsere ganz konkrete Situation. Du schenkst es uns für diese Predigt im Nachdenken darüber, warum Leid in der Welt ist. Wir wollen dich jetzt bitten, Herr, für diese Predigt, für das Nachdenken von diesem Wort aus, dass du uns das erschließt, warum es Leid gibt, was wir tun können im Leid und wozu Leid uns einfach auch manchmal dann von dir geschickt wird, Herr. Wir wollen dich bitten, dass wir aus dieser Predigt deine Stimme hören, dass wir dein Wort erkennen, dass du uns ansprichst in unserer Situation. Das wird nur dann gelingen können, lieber Herr und Heiland, wenn du selber deinen Segen gibst für diese Predigt. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten, um den Segen für das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes. Amen. Liebe Gemeinde, in dieser Predigt soll es darum gehen, was es heißt, dem Herrn den Weg anzubefehlen, auf ihn zu vertrauen. Wir wollen das in Beziehung setzen mit den Leiterfahrungen in dieser Welt. Ich habe mir lange überlegt, wie ich dieses auslege, wie ich das mache. Und ich möchte an einer Art Katechismuspredigt Ihnen dieses nahebringen, was Leid ist. Katechismuspredigten, ein Katechismus ist ein Lehrbuch, in dem in Frage und Antwort der Glauben erschlossen wird. Und das wollen wir auch tun. Wir wollen uns die Frage des Leides von drei Fragen her erschließen und wollen diese drei Fragen dann immer wieder unterschwellig mit diesem Psalm 37 in Verbindung setzen. Und die drei Fragen, die ich mitgebracht habe, sind Fragen, die das Leid von der Bibel her, nicht was ich mir ausdenke, sondern was die Bibel klar sagt, zu diesem Thema Leid erklärt. Und das ist eine allgemeine Antwort, die individuelle Antwort für deine ganz persönliche Leiterfahrung. Das ist eine Frage der Seelsorge. Und da muss ich auch sagen, da bricht es für den Pastor, den Seelsorger häufig. Das können wir manchmal nicht erklären, warum ganz konkret eine Ehe gebrochen ist, warum ganz konkret dieses Krebsleiden mir jetzt geschickt worden ist, warum meine Arbeitslosigkeit jetzt mich betroffen hat. Aber das Allgemeine zum Leid, das kann man ganz deutlich und klar immer wieder beantworten. Und das, was Sie dann ableiten, was Sie hören vielleicht, was du hörst für deine ganz konkrete Leitsituation, das nimm mit aus dem, was Gott dir jetzt zu diesen drei Fragen zu sagen hat. Drei Fragen, die wir beantworten wollen. Die erste Frage, warum gibt es Leid? Die zweite Frage, wozu kann Leid dienen? Und die dritte Frage, was hilft dem Leid? Die erste Frage, warum gibt es Leid? Warum gibt es Leid in der Welt? Und da hat die Bibel ganz klare Antworten zu. Ich habe Ihnen vier Antworten mitgebracht. Erstens, und das ist das Grundlegende, weil Gott die Menschen in das Leid dahingegeben hat. Leid war nicht immer in dieser Welt. Es hat eine Zeit gegeben, da gab es kein Leid. Dann kam der Sündenfall, dann wurden die Menschen aus dem Paradies vertrieben. Jetzt leben wir in dieser Zeit nach dem Sündenfall und es wird eine Zeit kommen, wo ebenfalls kein Leid mehr sein wird. Aber wir leben momentan in der Zeit des Leides, in die uns Gott hineingegeben hat. Und die Bibel sagt das auch immer und immer wieder, dass er uns dahin gegeben hat. Lesen Sie einmal Römer 1, ein gewaltiges Kapitel in der Bibel. Da heißt es, weil die Menschen Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt haben, deshalb hat er sie dahin gegeben in die schändlichen Leidenschaften. Dann heißt es da weiter im Kapitel, weil sie die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht haben mit dem Nichtigen. Die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht haben mit dem Nichtigen. Deshalb hat er sie dahin gegeben in die Unreinheit. Und als drittes heißt es da in Römer 1, weil sie die Gotteserkenntnis für nichts achteten, hat er sie dahin gegeben in Mord, Neid, Eifersucht, Hader und dem Niedertrag des Bösen. Gott hat uns dahin gegeben. Ja, Gott hat das zugelassen. weil wir gefallen sind. Wir leben in einer gefallenen Welt. Diese Welt, in der wir leben, sie ist nicht nach dem Willen Gottes. Gott hat uns ziehen lassen nach unserem Willen in all das hinein, was der Sündenfall mit unserem Leben getan hat. Und deshalb ist Leid in der Welt, weil die Menschen sündigen, weil sie nicht auf Gottes Wort hören. Das ist ja das, was im Paradies passiert. Nicht, dass er für den Menschheit als gesamt nicht, dass der Adam gesagt kriegt, von dem Baum sollst du nicht essen. Und er widersetzt sich, er hört nicht auf Gott. Und deshalb gibt ihm Gott in sein Schicksal dahin. Und das ist das Erste und Wichtigste, was die Bibel sagt, dass Gott die Menschen dahin gegeben hat. Die Propheten im Alten Testament sagen das immer wieder dem Volk Israel, das in Sünde lebt. Er sagt immer wieder, das, was ihr erleben werdet, wenn jetzt die Feinde kommen, wenn sie euch zerstören, wenn sie euch töten, wenn sie euch deportieren, das sind die Früchte, die ihr essen werdet. Die Früchte eurer Sünde, die werdet ihr essen, dahingegeben in die Sünde. Das ist der erste Grund. Das ist ein hartes Wort, ich weiß, dass es kommt, aber das muss man zu Anfang ganz klar und deutlich sagen. Wenn man danach fragt, warum es Leid gibt, da kann man nicht rummachen, so nach dem Motto Zufälligkeiten, da sind nur irgendwelche Menschen, die Fehler machen oder Gott hat einmal geschlafen oder sonst irgendwas. Nein, das sagt die Bibel klar und eindeutig. Gott hat uns dahingegeben in diese gefallene, kaputte Welt. Eine Welt des Leides, in die uns Gott dahingegeben hat. Ein zweites, was die Bibel aber auch sagt, es ist Leid in der Welt, weil der Satan, der Teufel, das Leid für die Menschen will. Gott will nicht das Leid für die Menschen. Er lässt es zu, dass sie in Freiheit ihn verlassen und nicht nach seinem Wort leben. Aber es gibt eine Macht in dieser Welt, die nicht stärker ist als Gott. Der Teufel ist ein Geschöpf Gottes, das wollen wir nie vergessen. Aber in dieser Welt hat Widersacher Macht, hat der Satan Macht und kann Dinge tun. Und sein Ziel ist die Zerstörung menschlichen Lebens, ist das Leid, der triumphiert, wenn Menschen weinen. Es ist eine Unverschämtheit, wenn man Gott Auschwitz anlastet. Gott liebt das Volk Israel. Das ist sein auserwähltes Volk. Und der Widersacher wird bis zum Ende der Tage gegen sein auserwähltes Volk schießen. Und was in Auschwitz, was in Birkenau, was in Dachau passiert ist, das war nicht der Wille Gottes. Das war der Widersacher, der in dieser Welt tobt. Der das Volk Gottes, das sind die Christen ja auch, angreift immer und immer wieder. Es gibt einen Satan, der das Leid für unser Leben will. Und da müssen wir immer wieder aufpassen in dieser Welt. Das ist die gefährlichste und stärkste Macht, die diese Welt beherrscht. Mit dem Geld, mit allem, was da ist. Der Widersacher hat so viele Werkzeuge in seiner Werkzeugkiste. Das wissen wir überhaupt gar nicht, wie stark diese Macht ist. Und wer nicht unter dem Kreuz Jesu und unter seinem Blut steht, der hat gegen diese Macht keine Möglichkeit. Das macht übrigens Widersacher ganz häufig nicht, dass er die nicht leiden lässt, die nicht zu Jesus gehören. Nicht, die schläfert er so ein mit all dem Wohlstand, nicht mit all den Freuden dieser Welt, nicht, damit sie ja nicht aufmerksam werden, dass man eines Tages, wenn sie sterben, ja mit ihm dann auch eines Tages in die Hölle fahren, in den feurigen Pfuhl, wo er vernichtet wird am Ende aller Zeiten. Satan ist in dieser Welt, ist eine Macht. Sehr guter Freund von mir, der hat seine Ehe gegen die Wand gefahren. Drei Kinder, wunderbar, sehr vermögender Mann. Er hat eine andere Frau kennengelernt, auf die hat er sich eingelassen. Und als ihm klar wurde, dass alles zu spät ist, hat er mir telefoniert und gesprochen. Er sagt zu mir was ganz Schönes. Olli, ich weiß nicht, was mich da getrieben hat. Das kann doch alles gar nicht wahr sein. Ich stehe vor meinem Leben. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Das konnte ich dem erzählen, was da passiert ist. Wie der Widersacher Triebe dann leitet nicht. Wo er jemanden nicht, der in einer glücklichen Ehe ist, dann da noch so eine hübsche Frau vorbeischenkt, die macht einem schöne Augen. Das tut Widersacher. Das tut und dann will er das Leid. Er führt uns erst ein bisschen hoch, nicht mit unserem Geld und mit unseren Trieben, alle Dinge, dann stürzt er uns runter. Das will Widersacher, das will Satan. Lesen wir das Hiob-Buch zum Thema, was ist Leid. Das will der Widersacher, das ist das Zweite, weil es den Satan gibt, der das Leid für die Menschen will. Ein Drittes, warum gibt es Leid? Es gibt Leid, und jetzt sind wir wieder bei unserem Predigtext, weil Menschen das nicht tun, was hier im Predigtext steht, weil sie ihren Weg nicht Gott anbefehlen, sondern weil sie nach ihrem eigenen Gutdünken Dinge entscheiden und tun und machen. Weil sie Dinge entscheiden in dieser Welt nach dem, was der Nachbar sagt, was der Finanzberater sagt, was der Arzt erzählt, was der Heilpraktiker mit irgendwelchen obskuren Dingen tut, aber nicht, was die Schrift sagt. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Zu mir ist eine Frau gekommen und hat sich furchtbar beschwert über Gott, weil ihre Ehe jetzt gescheitert ist. Nach 20 Jahren ihre ganzen Hoffnungen gescheitert sind. Gläubige Frau, die einen ungläubigen Mann geheiratet hat. Ich habe sie dann gefragt, wie ist es denn gewesen, als sie damals in die Ehe eingestiegen sind? Haben sie denn Gott gefragt? Haben sie gefragt, ob das der Mann ist? Ja, hat sie getan. Und dann sagt sie das auch so ganz erschütternd. Ich habe damals schon von Gott die Antwort gekriegt, dass das nicht der richtige Mann ist. Dem Herrn die Wege anbefehlen heißt auf seine Wege gehen. Und wir fragen häufig nicht nach den Wegen Gottes. Und manchmal gehen wir auch nicht die Wege Gottes. Und dann gibt es die Leiterfahrung. Nicht, dass die Wege Gottes immer schön und angenehm sind. Aber das sind Wege des liebenden Vaters, die uns zu anderen Dingen führen als ins Leid hinein. Befiehl dem Herrn deine Wege und geh auch diese Wege. Und ganz viel von den Leiterfahrungen, die wir jetzt machen, das sind Leiterfahrungen, die deshalb geschehen, weil wir eigene Wege gehen. Schauen Sie sich die Katastrophen des letzten vergangenen Jahrhunderts an. Ob das nun im Kommunismus gewesen ist oder im Nationalsozialismus. Das waren alles die Katastrophen, wo Menschen Ideologien nachgelaufen sind. Wo nicht danach gefragt wurde, was Gott tut, sondern wo eigene Ideologien aufgebaut wurden. Da wurden nicht die Wege Gott anbefohlen, sondern irgendwelchen Gedankenkonstrukten, irgendwelchen Idealen, die immer in die Hose gehen. Das sind die Turmbauten zu Babel, die immer wieder gebaut werden. Und momentan sind wir auch an solchen Turmbauten dran, nicht? Momentan nicht die Globalisierung, wir wollen alle die Welt retten und was für alles für Theorien. Das klingt alles so schön und gut, nicht? Da garantiere ich Ihnen hiervon, die werden genauso zusammenbrechen, nicht wie diese Ideologien, die gesagt haben, unsere Zukunft liegt in der Arbeiterklasse, unsere Zukunft liegt im deutschen Blut und all der Quatsch. Es gibt nur eine Zukunft, Jesus Christus, und dem müssen wir uns anbefehlen und nicht irgendwelchen menschlichen Dingen. Und weil das eben nicht getan wird, deshalb kommt es immer wieder zu Leid in dieser Welt. Und eine vierte Antwort. Ich weiß, dass diese Antworten jetzt nicht alle harmonisch ineinander greifen, aber das ist so. Das sind erastisch nebeneinander stehende Wahrheiten Gottes einfach. Aber das gehört auch mit dazu. Leid gehört auch für die Jesus-Jünger mit dazu, weil Jesus-Nachfolge Leidensnachfolge ist. Also wer meint, zum Glauben zu kommen, ist bei Jesus und jetzt wird alles nur noch gut. Ab sofort nur noch Steigflug, nicht mehr Endorphinausschüttung, es wird immer nur noch besser. Halt nicht. Den muss man warnen. Das ist eine falsche Vorstellung. Gott segne und gibt auch viel Gutes, und das ist hervorragendes, mit Jesus, mit Gott leben zu dürfen. Aber wenn man wirklich Jesus nachfolgt, dann wird man ins Leid geführt werden. Leidenschaftliche Nachfolge Jesu schafft Leiden. Ich erzähle euch nicht, was ich mir ausdenke, sondern was die Bibel sagt. 1. Petrus 2. Dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen hat, dass ihr auch nachfolgen sollt, seinen Fußstapfen. Also dem Gott, dem wir nachfolgen, das ist der an das Kreuz gegangene Herr Jesus Christus und hat gelitten. Und Nachfolge Jesu heißt Leiden. 2. Timotheus 3 heißt es, alle, die fromm leben wollen in Jesus Christus, müssen Verfolgung erleiden. Und wenn du das bisher noch nicht erlebt hast, ich sage das ganz deutlich, dann hast du in deiner Nachfolge die Handbremse ganz schön eng angezogen. Die ist ganz schön fest. Je intensiver du beim Herrn Jesus bist und je treuer du dem nachfolgst, desto mehr wirst du auch erleben, dass du in Leidenserfahrung kommst. Das hat auch mit dem Widersacher zu tun, weil je enger wir bei Jesus sind, desto stärker schießt er natürlich auch. Aber das ist, wie gesagt, auch einer der Gründe, warum es Leid in dieser Welt gibt. Diese vier Gründe, weil Gott den Menschen das Leid dahingegeben hat, weil Satan das Leid für die Menschen will, weil die Menschen nicht nach dem Weg Gottes fragen und weil Jesus Nachfolge Leidensnachfolge ist. Das war die erste Frage. Warum? Wir kommen zur zweiten Frage. Wozu kann, ich sage bewusst, kann Leid dienen? Ich weiß jetzt, was ich jetzt predige, nicht, dass Sie das so mitnehmen und bei der nächsten Gelegenheit, wo Ihr Nachbar oder der Bruder in der Gemeinde, der Leiterfahrer, das hingehen und ihm erklären, weshalb ist das so? Die Erklärung für eigenes Leid, ich sage das ganz deutlich bei diesem Punkt, die schenkt Gott jedem persönlich selber. Und wehe den Menschen, den anderen meinen, erklären zu können, warum sie Leid haben. Da lesen Sie bitte mal die 42 Kapitel im Hiob-Buch. Da kommen auch die Freunde zu Hiob und erklären dem alles, was alles vermeintlich falsch gemacht hat. Und am Ende von der ganzen Geschichte muss Hiob Fürbitte tun, dass Gott die nicht ausradiert. Denn er ist stinkesauer über den Quatsch, den die da erzählt haben, was sie sich angemaßt haben, bei aller theologischen Richtigkeit. Also, wozu kann Leid dienen? Aber das ist ganz wichtig, das hat mir einmal ganz zu Beginn meines Glaubenslebens ein alter Bruder gesagt in so einer Versammlung. Er hat gesagt, mein lieber Bruder, das merken Sie sich für Ihren ganzen Lebensweg als Christ. Der Christ fragt nicht mehr warum, er fragt nach dem Wozu. Der Christ darf auch fragen nach dem Warum. Aber er fragt immer auch nach dem Wozu. Und auch dazu habe ich Ihnen vier Antworten mitgebracht. Erstens, wozu kann Leid dienen? Leid kann helfen, Christus zu finden. Das klingt sehr hart, aber das ist die Wahrheit. Können Sie nachlesen in der Bibel, Johannes 9, ganz lange Geschichte von dem Blindgeborenen. Da fragen dann die Jünger Jesus, ja Jesus, warum ist er denn blind geboren? Dieser arme Mensch da halt nicht. Hat er gesündigt oder haben seine Eltern gesündigt? Da sagt Jesus, weder das eine noch das andere. Er ist deshalb blind geboren, damit Gottes Werk an ihm offenbar wird und er zu Jesus findet. Und so endet dann die Geschichte in Johannes 9, 38, wo er sagt, ich glaube an dich, Jesus Christus. Seine Behinderung, die dann geheilt wird, seine Leiterfahrung, führt zum Glauben, weil er erkennen durfte, ihm wurden die Augen aufgetan, so eine tolle Geschichte, dass er erkennen durfte halt nicht, das ist der Heiland. Sein Leid führte dazu, dass er Jesus erkennen durfte. Da, wo ich herkomme, aus dem Siegerland, da wird immer wieder eine Geschichte erzählt von einem Mann aus Essen, der hieß Amsel. Und dieser Amsel, das war ein starker Mann, Kommunist, gegen die Kirche eingestellt und hat einen furchtbaren Unfall erlitten halt nicht. Er war bei einem Bergarbeiterunfall, ist ja querschnittsgelähmt worden halt nicht. Und dann haderte er mit dem ganzen Schicksal eben. Man kam dann mit Pastor Busch in Kontakt halt nicht und von dem wollte er erst nichts wissen, den hat er beschimpft und also einer Grobheit nicht. Aber irgendwann ist er mit seinem Rollstuhl von Freunden in die Bibelstunde gefahren worden von Pastor Busch und hat er sich in dieser Bibelstunde bekehrt. Und dann ist das zu einem treuen Zeugen geworden. Kurz vor seinem Tod hatte dieser Amsel, dieser querschnittsgelähmte Mann, einen Satz gesagt, der ist, und das ist so dieser Satz, der immer bei Leuten rumgeht und immer wieder versucht wird, auch Leid zu erklären, dass dieser Amsel für sein eigenes Leben Folgendes gesagt hat. Wenn ich nicht querschnittsgelähmt worden wäre, wäre ich nie zu Jesus gekommen. Jesus musste mich zerbrechen im wahrsten Sinne des Wortes, damit ich den Heiland kenne. Und das ist gut gewesen, hat er gesagt. Weil er diesen folgenden Satz gesagt hat, es ist besser mit dem Rollstuhl ins Reich Gottes zu fahren, als mit beiden Füßen in die Hölle zu springen. Das war ein Mensch, der das gesagt hat. Ich habe auch solche Menschen kennenlernen dürfen. Sehr guter Jagdkamerad von mir. Das ist ein Kerl wie ein Baum, mit dem zusammengearbeitet habe. Da kam er mit drei Leuten nicht hinterher, das aufzuheben, was der an Müll hinterließ. Das war ein richtiges Tier, war das. Hat eine wunderbare Ehe geführt, eine tolle Frau gehabt. Und der wollte von Gott nichts wissen. Das, was die Eltern mitgegeben haben, das hat er für nichts geachtet. Man ließ Gott seine Frau sterben, richtig verrecken, über 9 Jahre hinweg. Und kurz vor ihrem Tod, da ist er zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen. Heute treuer Bruder in der Gemeinschaftsbewegung. Und hat gesagt, mir musste der Herr mit der Eisenstange vor den Kopf hauen, damit ich ihn erkennen konnte. Und der sagt dann, ich bin so dankbar, dass ich mit meiner Frau gemeinsam kurz vor ihrem Tod zum Glauben gekommen bin. Das sind harte Dinge, aber das kann, ich sage das nochmal ganz deutlich, das kann auch passieren, dass wenn Menschen im Leid sind, dass sie dazu zu Christus geführt werden. Und nicht nur, dass Menschen zu Christus geführt werden durch Leid, nein, das Zweite kann auch sein, dass Leid uns zur Erziehung im Glauben dient. Auch davon spricht die Bibel. Römer 5, da heißt es, wir rühmen uns des Leides. Wir wissen, dass Leid Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Ich darf Ihnen eins ganz deutlich sagen, das ist so ein feststehender Glaubensgrundsatz nicht. Leid zerstört nie Glauben, nur den Falschen. Wahrer Glaube wird durch Leid nicht zerstört. Nur der Falsche. Wenn ich ein falsches Gottesbild habe, wo ich denke, so nach dem Motto, weil ich jeden Sonntag brav in die Kirche gegangen bin, habe auch immer meinen Zehnten gegeben, deshalb muss es mir umso besser gehen als meinem Nachbarn. Da muss ich mir ja keine Gedanken machen, dass der Widersacher ein leichtes Spiel hat, nicht an meinem kleinen bisschen nicht Glauben dazu wackelt, der eigentlich kein richtiger Glauben ist. Aber wahrer Glaube, der wird nicht so, nein, der wird häufig gefördert durch das Leid. Nicht, wenn wir so auf der Gewinnerstraße sind. Alles ist so wunderbar im Schaffflug. Eine Beförderung nach der anderen. Unsere Aktienpakete entwickeln sich wie sonst. Also wir wissen gar nicht hin mit den ganzen Gewinnen. Halt. Die Ehe ist besser denn je halt nicht. Die Kinder entwickeln sich in der Schule. Ja, meine Güte nicht. Was braucht man denn da? Den lieben Gott nicht. Da ist doch Jesus ganz ferne. Aber wenn die Einschläge kommen, nicht? Dann auf einmal, da werden die Hände gefaltet. Dann ist man näher am Herrn. Das kann ich auch für mein Leben erzeugen. Glauben Sie nicht, dass ich es jetzt anklage. Ich brauche auch immer wieder die Erziehung Gottes. Nicht? Wenn ich mich so ganz stark fühle, so richtig im Saft steht, so nach dem Motto, ich kann die Welt aus den Armen heben, nicht? Dann brauche ich es immer mal wieder, dass Gott mir meine Begrenzungen aufzeigt, was für ein kleines Licht ich in Wirklichkeit bin. Ich bin nur Staub, ich bin nur Erde. Das macht mich wieder demütig vor unserem Herrn. Leid macht demütig. Und das wissen Sie alle. Not lehrt beten. Und das ist auch so ein Trick, mit dem der Widersacher arbeitet. Nicht so ganz häufig, nicht, damit wir uns vom Glauben wegziehen und dann ist da alles gelingen halt. Normal wird wirklich wir sind's. Ne? Weil das Leid ist manchmal dazu da, dass wir im Glauben erzogen werden. Noch einmal, Leid kann zur Erziehung im Glauben dienen. Und deshalb lobt der Römerbrief das auch uns. Wir rühmen uns des Leides, weil das eine Erziehung, weil das ein Schliff ist hin zu wahrem Glauben. Ein drittes, wozu Leid dienen kann. Leid kann helfen, andere zu trösten. Wir haben in diesem Gottesdienst nur ein Lied gesungen, Paul Gerhardt. Und ich denke, die meisten von euch und Ihnen kennen das Leben von Paul Gerhardt. Das ist ein Leben voller Leid. Voller Leid. Er war so alt wie ich, der hatte erst seine erste Fahrstelle bekommen. Er wurde verfolgt, hatte nur Krisen gehabt, weil der Preußenkönig die Konfession gewechselt hatte. Er hat 4 Kinder gehabt, 3 seiner Kinder plus seine Frau musste er beerdigen. Das sind Dinge, das wissen die Eltern, wie schwer das ist, wenn man von Kindern Abschied nehmen muss. Der wurde verfolgt, hatte Probleme in der Gemeinde, der hat den 30-jährigen Krieg komplett miterlebt. Das war ein Leben voller Leid. Was hat Gott mit dieser Leiterfahrung, mit diesem Paul Gerhardt gemacht? Das ihn zu einem ganz großen Tröster werden lassen. Egal welches Lied sie singen von dem, egal was es ist, das sind alles nur wirklich Trostlieder. Im Prinzip hören Sie heute Morgen 2 Predigten, das, was ich sage über diesen Bibelvers und das, was er vertont. Aber das ist ja die Vertonung, die Verdichtung dieses Psalm 37, Vers 5. Leid kann helfen, andere zu trösten. Bodil Schwimm ist ein anderer großer Tröster, der die Bethelschen Anstalten gemacht hat. Er hatte 4 Kinder. Innerhalb von 2 Wochen sind alle 4 Kinder an Diphtherie gestorben. Das hat Bodil Schwimm über sein eigenes Leben gesagt. Und am Grab meiner Kinder, im tiefsten Leid, habe ich erkannt, was meine Aufgabe ist, dass ich zum Tröster, zum Helfer für andere werden sollte. Ich sage nochmal, das kann Bodil Schwimm über sein Leben sagen. Das steht niemandem an, das über andere Leben zu sagen. Aber das kann Gott auch tun im Leid. Und das wollen wir nie vergessen, dass die schlimmste Leiderfahrung, die Gott selber getragen hat, nämlich das Kreuz seines Sohnes Jesu Christi, dass das für uns zum großen Trost geworden ist. Weil Jesus für uns in den Tod gegangen ist, weil er gelitten hat, weil er für meine Schuld hingerichtet war, darf ich leben, Halleluja. Sein Leid ist mein Trost geworden. Und er kann auch jeden trösten, dieser Jesus, weil er selber gelitten hat. Das ist übrigens auch eine Wahrheit. Nicht? Wenn man viele Dinge selber nicht durchlebt hat, dann kann man die, die da drin stehen bleiben, nicht trösten. Das ist mir so gegangen am Anfang meiner Zeit als Pfarrer in meiner alten Gemeinde, nicht so gerade Anfang 30, nicht, da wird man gerufen zu einer Frau, 3 Kinder, die hat schwer Brustkrebs, nicht, und die kämpft ums Tod. Da steht man davor, man ist selber kerngesund, alles läuft prima, und da ist eine Frau, nicht, die hat jetzt beide Brüste amputiert, nicht, und der Tumor strahlt, nicht. Ich weiß noch, wie ich bei dieser Frau gewesen bin. Natürlich habe ich mit ihr gebetet, natürlich habe ich den Wort gesagt, aber ich habe gemerkt, ich erreiche die gar nicht in ihrer Not. Ich kann das gar nicht verstehen, nicht in meiner Jugendlichkeit. Na, der hat das geschenkt, dass ich einen Tag später eine Frau gestorben habe, die mir ein Zeugnis gegeben hat aus unserer Gemeinde, aus der alten Gemeinde, nicht darüber, wie Gott ihr geholfen hat in ihrem Brustkrebs. Da wusste ich genau, die musst du da hinschicken. Die ist dann auch dahin gegangen. Diese Frau, die den Leidensweg schon gegangen war, die konnte der anderen zur Tröstung werden, hat diese Frau, die noch nicht im Glauben war, mithelfen können, zum Glauben zu führen. So ist das manchmal die Wegführung Gottes, die wir manchmal so schemenhaft auch hier auch schon auf Erden erkennen können. Das kann manchmal sein, dass Leid helfen kann, andere zu trösten. Es gibt diesen Psalm 73, Klagepsalm nicht. Da gibt es 21 Verse zu Anfang, müssen wir mal lesen, halt nicht. Da wird nur geklagt, wie furchtbar dieser Asaf, den der Schreiber erlebt, halt nicht. Und dann kommt es wieder ein gewaltiges Wort. Und dennoch bleibe stets an dir. Also, wenn immer ich diesen Psalm auch lese, nicht, da werde ich richtig aufgebaut, nicht. Und ich denke, meine Güte, der Asaf, der musste so viel Leid erfahren, was man da liest. Aber dieser Psalm gibt mir selber dann mal bei meinen kleinen Nöten und Leidenserfahrungen immer wieder Kraft. Sei Leid. Hilft mir, andere zu trösten, hilft mir, mich selber zu trösten. Und ein viertes und letztes, wozu Leid dienen kann. Leid kann zum Segen werden. Leid kann zum Segen werden. Da gibt es eine ganz tolle Geschichte in der Bibel. Genesis 50, also oder die letzten 10 Kapitel im ersten Buch Mose halt. Die Geschichte von Josef. Das ist auch ein Typ, der lebt nur Leid. Die eigene Familie verrät ihn, die Brüder schmeißen ihn in. Die wollen ihn nicht, die wollen ihn eigentlich umbringen, halt nicht. Das Hass, der Hass der Familie, das ist Leid, nicht, weil Familie nicht zurechtkommt, nicht. Da wird er verkauft als Sklave, nicht beruflich, kommt er nicht weiter. Da gibt er sich Mühe bei dem Pontifar, nicht, dass die Frau nicht auch da wird, die Anfeindung nicht. Da wird er unzurecht ins Gefängnis geschmissen, alles nur Leiterfahrung, nicht. Aber Gott führt das nicht, dass er schließlich halt zum Segen fürs Volk Ägypten wird, weil er denen die guten Ratschläge geben kann durch die Träume Gottes halt und weil er schließlich seine Familie retten kann. Man schließt da in 1. Mose 50 diese ganze Josefs-Novelle, diese ganze Geschichte, das ist Wahnsinn, das ist gigantisch, diese Geschichte, wo Josef dann sagt, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott bedachte es gut zu machen. Und Gott hat das Leid dieses Josefs gebraucht, nicht, dass er nach Ägypten kam, dass er dort zum Vizekönig wurde, zum Vizepharao, damit er das Volk Israel retten und begründen konnte, nicht, damit er da helfen konnte, nicht, dass die nicht untergehen. So ist das eben auch bei dem Leid. Bodil Schwimm, von dem ich eben erzählt habe, der hat gesagt, das Beste der Gemeinde Jesu, das Beste der Gemeinde Jesu, er wächst immer aus dem Leiden heraus. Und das stimmt mal mindestens dann, weil das Beste der Gemeinde Jesu natürlich das Kreuz ist. des Kreuzes, der Ort des Leidens unseres Herrn und Gottes. Da hat Jesus gelitten. Und das Beste, was wir haben, ist die Erlösung, die wir am Kreuz gefunden haben. Das Leid, das der Herr selber getragen hat, ist für uns alle zum Segen geworden. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und das gilt eben nicht nur für den Herrn, da gilt es ganz besonders, das ist natürlich das Zentrale, dass Leid zum Segen geworden ist. Aber auch wir dürfen das wissen für unser Leben, dass Gott letztlich Leid zum Segen werden lässt. Römer 8, Vers 28, ich weiß, das ist ein schwerer Satz, aber auch ein tröstlicher und hoffnungsvoller Satz. Da heißt es, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschlag berufen sind. Und das ist ein großer Trost in Leiterfahrung, halt, dass man wissen darf, dass mein Leid mir zum Besten dienen wird, weil Jesus es so führen wird. Und da kommen wir zur dritten Frage dieser Predigt. Was hilft im Leid? Auch dazu habe ich vier kurze Punkte. Das erste ist etwas, was ich nicht sagen möchte, was Ihnen jetzt in Ihrer persönlichen Leiterfahrung hilft, sondern das möchte ich uns allen sagen, die wir hoffentlich momentan nicht in Leiterfahrung sind oder vielleicht in der Zukunft mit Leuten zu tun haben, die im Leid sind und wir nicht. Das erste, was hilft, ist das Trösten durch die Geschwister in Jesus Christus. Das hilft im Leid. Das darf ja Seelsorge immer wieder leben. Bei Trauerfeiern, wenn man nachher Besuche macht, wenn man Menschen spricht, wenn die einem dann die Briefe zeigen, die dann ein anderes Gemeindeglied ihm geschrieben hat. Dann sagen die, Pastor, das kennen Sie den? Kennen Sie die? Die hat einen Brief geschrieben, das hat mir so gut getan. Das ist vermeintlich so wenig, nicht, wenn jemand seinen Ehepartner verloren hat, aber dass sich jemand hinschreibt und sagt einfach nur, ich denke an Sie, ich bete für Sie, es tut mir sehr leid, dass Sie jetzt in diesen Weg hinein müssen, ich spreche noch ein Wort zu und setze eine Unterschrift runter. Das ist eine Sache von 5 Minuten, gebe eine Briefmarke drauf, aber es kann anderen so unglaublich trösten. Oder dass jemand anderes weiß, ich bin zwar tief im Leid drin, aber dass ein Bruder, dass eine Schwester, die faltet für mich die Hände. Die faltet für mich die Hände. Oh, wie wohl, wenn wir in Gemeinden sind, wo für uns gebetet wird, wenn wir im Leid sind. Da gilt das alte Wort, geteiltes Leid ist halbes Leid. Das ist was Großartiges. Und das wünsche ich mir auch für unsere Gemeinde, nicht? Dass wir nicht irgendwann die Kirche jetzt toll renoviert kriegen, das kriegen wir in diesem Jahr von der Landeskirche gemacht, nicht? Was aber das Wichtigste für uns ist, dass wir wirklich sagen, wenn wir an Jesus sind, dass wir uns auch einander tragen im Leid. Einer trage des anderen Last, so werde ich das Gesetz Christi erfüllen. Und dass wir füreinander beten. Nicht nur, weil der Pastor sagt, sondern dass wir mit offenen Augen rumgehen und fragen, wer hat denn Leid? Wo sind denn Leiterfahrungen? Und dass wir dann wirklich in den Gebetsdienst gestellt werden und den anderen mittragen. In Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern lässt sich nicht nur leichter glauben und leichter loben, nein, es lässt sich auch leichter leiden. Und manchmal ist es einfach auch nur gut, wenn jemand da ist und nimmt einen Arm. Ich bin 8 Jahre Notfallseelsorger gewesen und ich habe echt eine Menge Mist erlebt. Glauben Sie mir, wenn man in den Unfallsorge kommt, nicht, und hat einen Vater, seine Tochter verloren oder wenn da die Todesnachricht zu erbringen ist. Und da gibt es auch nicht die 15 richtigen Sätze, die man da sagt und dann ist alles gut und dann ist die Frau wieder fröhlich oder der Vater ist. Das geht gar nicht. Das Leid ist dann da, da muss man durch. Aber manchmal hilft es einfach auch, da setzt man sich daneben, nimmt jemanden in den Arm, ist einfach nur da und begleitet den. Und das gilt für die Welt, aber das gilt erst recht für uns als Nachfolger Jesu und Christi. Deshalb ganz wichtig, das hilft im Leid, das Trösten durch die Geschwister in Jesus. Und vielleicht weißt du ja jemanden in deinem Umfeld, der momentan in einer Leitsituation ist, warum nicht in der nächsten Woche eben mal einen Brief schreiben. Glaub mir bitte eins, nicht nur, weil Leute aktuell in Not und Leid sind. Wenn deine Ehefrau oder ein Kind gestorben ist, das tut auch noch einem halben Jahr, noch einem Dreivierteljahr noch mehr und Leuten tut es gut, wenn andere an sie denken und das Leid mittragen. Ein zweites, was hilft, das Anbefehlen des Weges an Jesus. Das könnte eigentlich der Kernpunkt sein. Ich habe hier schon 2 oder 3 Mal jetzt auch schon über Psalm 37 gesprochen, diesen Vers 5. Das ist mein Lieblingsvers. Das ist mein Taufwort, das ist mein Trauspruch. Es vergeht kein Gottesdienst in dieser Kirche, wo ich nicht vorher an diesem Tisch da stehe, an einem Abendmahlstisch vor der aufgeschlagenen Bibel. Und da gucke ich jedes Mal vorher vor. Jedes Mal komme ich runter, noch bevor sie alle da sind, da gucke ich, dass Psalm 37 aufgeschlagen ist. Und dann lese ich den Vers 5. Denn jedes Mal, wenn ich sonntags hier auf die Kanzel gehe, gehe ich als sündiger, nichtwilliger Mensch auf diese Kanzel und tue etwas, was ich eigentlich gar nicht tun könnte. Ich verkündige das Wort Gottes. Ich brauche die Hilfe Gottes dazu. Eigentlich müsste ich vergehen. Eigentlich dürfte der mich nicht gebrauchen. Aber der will mich gebrauchen. Und deshalb muss er mich immer wieder anbefehlen. Und es gibt mir unglaubliche Kraft. Predigen ist was ganz Wunderbares, ist aber auch eine gewaltige Aufgabe, die man vor der Ewigkeit erfüllen muss. Und mir ist das immer wieder eine Hilfe, dass ich den Predigtdienst unter diesem, meinem Wort versehen darf. Diesem Wort, was der Herr mir schon bei meiner Taufe als 4 Wochen alten Kind zugesprochen hat. Und ihm befiehl du deine Wege mir an, hoffe du auf mich allein. Ich werde das gut und richtig machen. Du bleib nur beim Wort, alles andere macht der Herr. Das ist mir Auferbauung, das ist mir so wichtig. Und nicht nur für meinen Predigtdienst, auch für alle Situationen. Ich sage das ganz ehrlich, ich habe noch keine großen Not- und Leitsituationen gehabt, aber auch die kleinen Dinge nicht. Wenn man als erste theologische Examen muss, man fährt nach Bielefeld nicht, hat an einem Tag 6 mündliche Prüfungen halt nicht. Natürlich hat man da auch Angst und denkt, wie wird es denn werden, wenn man durchfällt nicht. Aber das Tolle ist, wenn ich das immer wieder getan habe, mich dem Herrn Jesus anbefohlen habe, dann ist die Angst genommen worden. Das ist das Tolle, wenn man mit Jesus gehen kann. Dass man keine Angst zu haben mehr braucht. Die kommt immer wieder, die greift dann an, der Widersacher, der will einem Angst machen, nicht? Alles, was mit Angst zu tun hat. Glauben Sie mir das? Da ist immer der Widersacher dahinter. Gott will keine Angst für uns. Der will ein angstfreies Leben für uns. Und die Angst geht weg, wenn man wirklich sich Jesus anbefiehlt. Deshalb darf ich das einfach bezeugen, einfach auch für die Leitsituation. Jesus bewahrt uns nicht vor Leid, aber er hilft uns hindurch. Und deshalb befiehlt euch Jesus an, wenn ihr im Leid seid. Ganz gleich, was eure Leitsituation ist. Ihr werdet sehen, dass er es gut und wohl machen wird. Und dann komme ich zum zweiten, nicht, das ist also zum dritten Punkt, aber zum zweiten aus diesem Bibelwort, nicht? Hofft auf Jesus halt. Hofft auf Jesus. Heute ist ja Losung. Losungstext. Ich habe sicherlich gelesen, 2. Mose 15 heute Morgen halt, nicht? Ich bin der Herr, dein Arzt. Habe ich gedacht, super, das passt wieder sehr gut zu der Predigt, nicht? Worauf setzen wir denn unsere Hoffnung, wenn es da Gesundheit liegt? Auf den Arzt natürlich, nicht? Da sagt die Ehefrau zum Ehemann, ich habe ja so Schmerzen, musst du mal zum Arzt gehen. Halt. Dann hofft man darauf, dass der Arzt was macht, nicht? Die werden ja nicht umsonst die Götter in Weiß genannt, nicht? Und das wusste unser Gott schon vor 300.000 Jahren, als er dieses Mosewort gegeben hat, nicht? Denn er ist der Arzt. Und ob mein Onkologe, ob mein Radiologe und ob mein Weißologe, wie sie alle heißen, helfen kann, das haben wir dahingestellt. Die haben nämlich nur begrenzte Wissen. Aber es gibt einen, der ist der Arzt und hat alle Möglichkeiten. Das ist Gott, das ist Jesus. Und auf den dürfen wir hoffen, auf ihn vertrauen. In allem, was da kommt. Das ist diese Strophe 6, die wir eben schon gesungen haben. Nicht? Das ist so meine Lieblingsstrophe aus diesem Lied von Paul Gerhardt. Nicht? Da heißt es, hoff, o du arme Seele, hoff und sei unverzagt. Gott wird dich aus der Höhle, da dich der Kummer plagt, mit großem Gnadenrücken, erwarte nur die Zeit, so wirst du schon erblicken, die Sonne der schönsten Freude. Nicht? Das ist so ein tolles Bild, nicht? Da sitzt er in der Höhle, nicht? Da in der Kummer plagt, nicht? Wir kennen wir diese Höhlen, wo uns der Kummer plagt. Und es ist auf einmal kein Lichtstrahl mehr, der uns erreicht, nicht? Da ist alles nur noch dunkel, wir sehen keine Perspektive mehr für die Zukunft halt, nicht? Aber die Perspektive gibt es immer wieder, wenn man Jesus hat. Auf ihn darf man hoffen. Und dann geschieht das eben, dass man erblicken wird, die Sonne der schönsten zerfreut. Das ist so, wenn man mit Jesus geht, wenn man seinen Lebensweg ihm anbefiehlt hat, nicht auf ihn hofft, dann gibt es immer, immer Licht am Ende des Tunnels, egal was da kommt. Das ist was ganz Wunderbares. Und deshalb, das zu sagen, das hilft im Leid. Befiehlt euch Jesus an. Mir tun die Menschen so leid, die Jesus nicht haben und in das Leid hinein müssen und haben keine Hoffnung. Grauenvoll. Die abschicken ihren müssen von ihrem Ehepartner, haben keine Hoffnung auf die Auferstehung. Die in den eigenen Tod müssen und denken, jetzt ist alles aus, ich werde wieder zu Staub. Was sind die 80 Jahre gewesen, die ich gemacht habe, die ich gerafft und geschafft habe und gemacht und getan habe? Grauenvoll. Aber wir haben Jesus. Und deshalb hofft auf Jesus. Und wir gehen noch eins weiter. Nicht nur die Hoffnung auf Jesus, weil das ist der letzte Punkt dann. Das Wissen um die Erlösung in Jesus, das Wissen, das hilft im Leid. Das Wissen. Nicht jemand, der Gott nicht hat und dann so der Wissenschaft, der Evolution verfallen ist, nicht? Der sagt, Leid war immer, Leid ist immer, Leid wird immer sein. Nicht? Tod war immer, Tod ist immer, Tod wird immer sein. Nein, das ist nicht das, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt ganz klar, es gab eine Zeit ohne Leid. Dann sind wir ins Leid dahingegeben worden. Aber, das ist das Wunderbare, es kommt die Zeit ohne Leid, eine Ewigkeit bei unserem Herrn Jesus Christus. Und das darf ich wissen. Das darf ich wissen. Ich sage das mal denjenigen, die Computer zu Hause haben, klicken Sie mal an auf YouTube, nicht? Das ist dieser Kanal, wo es alle möglichen Sender gibt, da gibt es viel Mist, aber auch viel Gutes. Da gibt es einen Kanal, der heißt Soulsaver. Soulsaver. Die haben da so 190 Videos eingestellt, unter einer ein Sepp stirbt bald. Sepp stirbt bald. Und da haben so junge Leute einfach einen Bruder gefilmt aus der Gemeinde. Der Bruder war 1949 geboren. Das Video ist noch nicht so alt, 2 Monate. Und der liegt dann im Hospiz in München, ganz abgemagert. War ein richtiger, kerliger Typ, so ein Bayer mit so einem schweren Bart. Und dann sagen die, Sepp, du stirbst ja bald, erzähl mal, was deine Hoffnung ist. Und dann erzählt dieser Sepp 5 Minuten in diesem Videoclip, was seine Hoffnung ist. Und wir denken, das kann doch gar nicht sein. Da sitzt einer, liegt einer, erzählt er von seinem Karzinom, was er hat im Darm, dass er es gestreut hat und dass es jetzt nur noch ein paar Wochen dauern wird, halt nicht. Aber dann sagt er so einen knallharten Satz und das nimmt man diesem Mann einfach ab. Er sagt einfach, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ich freue mich jetzt auf das, was kommt. Das ist so authentisch. Also wirklich, selbst stirbt, weil gucken Sie sich das mal an, das ist Wahnsinn. Der wusste um etwas und hat man richtig gemerkt, der ist getragen in seinem Leid. Das ist nicht schön, im Hospiz zu liegen, halt nicht. Vollgepumpt mit Morphium halt nicht und wissen, jetzt ist bald alles zu Ende. Aber der wusste, dieser Mann nicht. Und als ich das gesehen habe, das war am Freitag, da wurde ich nochmal richtig glücklich, der ist im Februar 2013 gestorben. Ein unglaubliches Zeugnis. Das kann man wissen. Das kann man wissen, dass man vor dem Tod keine Angst zu haben braucht. Weil es der Heilige Geist einem tief ins Herz hineinschreibt. Und darum, wenn ihr diese Gewissheit nicht habt, da bittet drum, dass der Heilige Geist euch das geben möge, dass Gott euch das schenkt, nicht diese ganz klare Erkenntnis, dass das die Wahrheit ist, wie aus diesem Predigtvers, nicht? Befiehl dem Herrn deine Wege auf ihn. Er wird es wohl, er wird es gut machen. Mit und in Jesus kann dir nichts geschehen, das darfst du wissen, das darfst du wissen. Römer 8,18 heißt es, ich weiß, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Nicht. Das dürfen wir wissen, davon dürfen wir überzeugt sein. Und wenn man das weiß, dass das Leid hier auf Erden nur eine kurze Zeit ist, aber dass die Herrlichkeit in Jesus kommt, dann ist einem damit geholfen. 3 Fragen zu diesem Thema Leid. Wozu, warum gibt es Leid? Wozu kann Leid dienen? Was hilft dem Leid? Ich möchte Ihnen abschließend zu dem Ganzen noch einmal dieses Psalmwort zu rufen, weil darin alle Antworten letztlich drin liegen. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird es wohl machen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn.